Direkt aus Europa, Nummer 334, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Jochen Fischer. Guten Morgen. Deutsche Autobauer überbieten sich derzeit in der Verbreitung von Hiobsbotschaften. Weil immer weniger Fahrzeuge gekauft werden, wird in den Werken die Arbeit knapp. Und deshalb ist allenthalben die Rede von verlängerten Betriebsferien, Bänder stehen still, Schichten werden ausgedünnt. Betroffen sind fast alle deutschen Hersteller und nun hat die Krise auch die Zuliefererbetriebe der Automobilindustrie getroffen. In Brüssel hat Industriekommissar Verheugen die Vertreter der europäischen Fahrzeughersteller zu einem Treffen eingeladen, um über die Probleme zu beraten. Und an all dem soll die allgemeine Finanzkrise schuld sein. Deshalb fordert die Autoindustrie staatliche Unterstützung für den notleidenden Wirtschaftszweig. Mit dem Präsidenten des Verbandes der deutschen Automobilindustrie bin ich nun am Telefon verbunden. Guten Morgen, Matthias Wissmann.
Guten Morgen, Herr Fischer.
Das mit der staatlichen Unterstützung. Das haben Sie sich doch bei den Banken abgeguckt, oder?
Nein, natürlich nicht. Es geht auch nicht um ein vergleichbares Programm wie bei den Banken. Man muss einfach wissen, bis zum Juni, Juli stand die deutsche Automobilindustrie weltweit bestens da, hat Marktanteile gewonnen, hat sogar im amerikanischen Markt Marktanteile gewonnen, als die anderen schon schlechtere Verkäufe hatten. Aber seit dem Sommer, August, September und jetzt vor allem Oktober spüren wir, dass das Vertrauen der Verbraucher, jetzt langlebige Wirtschaftsgüter zu erwerben, wenn eine große Immobilien- und Finanzkrise alles erschüttert, gesunken ist und dementsprechend sinken weltweit die Verkäufe. Und das hat natürlich Folgen für eine sonst außerordentlich erfolgreiche Industrie und die müssen wir abfedern.
Und was soll der Staat nun genau tun?
Wir wollen kein Konjunkturprogramm oder Subventionsprogramm alter Art, aber wir glauben, dass in dieser schwierigen Phase der Automobilindustrie, auch der Zulieferer, die Rahmenbedingungen unbedingt verbessert werden müssen. Es müsste jetzt schnell die Neuordnung der Kfz-Steuer kommen, damit ein Anreiz da ist für den Verbraucher, ein neues umweltfreundliches Auto in jedem Segment zu erwerben, weil es immer umweltfreundlicher ist als sein Vorgängermodell. Es wäre ein Beitrag für Umwelt und für die Automobilwirtschaft. Und zweitens müssen wir riesige Investitionen weltweit leisten, um an der Spitze der Innovation zu bleiben. Und entsprechende zinsgünstige Kredite der Europäischen Investitionsbank oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau könnten hier helfen und einen sinnvollen Rahmen schaffen.
Sie haben schon auf die CO2-Kfz-Steuer hingewiesen. Sie haben darauf hingewiesen, dass man dann Autos kaufen könnte, die entsprechend umweltfreundlich sind. Das als Anreiz zu verstehen. Aber hat nicht die deutsche Automobilindustrie die Chance gehabt, in den vergangenen Jahren das alles schon zu tun, also akzeptierte Autos zu bauen?
Ja, haben wir auch getan. Zurzeit sind 77 deutsche Modelle auf dem Markt mit einem Verbrauch von unter 5 Liter, also unter 130 Gramm CO2 pro Kilometer. Wir sind weltweit neben der japanischen Industrie hier die erfolgreichsten mit den innovativsten Modellen. Wir haben allein im Jahre 2008 die CO2-Werte um 3% reduziert, mehr als jede Automobilindustrie auf der Welt.
Noch eine Zahl, Daimler hat ja seinen Gewinn auf vielleicht 6 Milliarden noch heruntergeschraubt, erwartet worden waren 7 Milliarden. Das ist nun für den Laien schwer zu verstehen, dass das ein Krisenzeichen sein soll, wenn immerhin noch 6 Milliarden Gewinn gemacht werden.
Sie müssen natürlich nur sehen, die Zahlen, die die Unternehmen jetzt vorlegen, sind noch wesentlich beeinflusst von dem alles in allem ordentlich verlaufenden ersten halben Jahr. Seit August, September gehen die Verkaufszahlen weltweit und zwar aller internationalen Automobilhersteller zurück. Man könnte, wenn man es gut macht, das Umweltanliegen und das Anliegen einer Stärkung dieser Industrie miteinander verbinden. Ich will Sie nur daran erinnern, als wir die letzte Neuordnung der Kfz-Steuer gemacht haben, Mitte der 90er Jahre, haben wir 4 Jahre hintereinander eine deutliche Verschrottung von Altfahrzeugen erlebt und einen deutlichen Erwerb von Neufahrzeugen in niedrigeren Emissionsklassen, um nur ein Element zu nehmen aus den Forderungen, die wir heute erneut auf den Tisch legen.
In den USA, da werden Rufe laut, die Automobilindustrie zumindest teilweise zu verstaatlichen. Findet das auch Ihre Zustimmung?
Also man kann die Lage einiger großer amerikanischer Automobilunternehmen nicht vergleichen mit der alles in allem doch viel besseren Situation der deutschen Automobilhersteller. Wir rufen nicht nach staatlicher Beteiligung, wir rufen nicht nach Konjunktur- oder Subventionsprogrammen alter Art. Wir sind einfach der Meinung, dass die Industrie, die so viel tut für Beschäftigung und Innovation in Deutschland, 750.000 Arbeitsplätze hängen direkt von uns ab, 5 Millionen Arbeitsplätze indirekt, dass die Anspruch hat auf intelligente, unterstützende Rahmenbedingungen, Steuer- und Investitionsprogramme. Darum geht es und um nichts anderes.
Matthias Wissmann, der Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön, Herr Fischer. Auf Wiederhören.
Die Informationen am Morgen um 8 Uhr und 18 Minuten. Im Wahlkampf für die letzte Volkskammerwahl präsentierte sich Wolfgang Schnur, der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs, Anfang 1990 den Wählern als der künftige Ministerpräsident der DDR. Kurz danach war der populäre Anwalt als langjähriger Spitzel des DDR-Staatssicherheitsdienstes enttarnt worden und seine politische Karriere war zu Ende. Schnur war nur eines von vielen aktiven Kirchenmitgliedern, die sich im sozialistischen Staat mit der Stasi arrangierten und mehr oder auch weniger freiwillig Zuträger des Geheimdienstes waren. In seiner Dokumentation »Die Verstrickung für Gott und die Stasi« geht der Publizist Günter Bernd Ginzel mehreren Einzelfällen nach und lässt die Betroffenen zu Wort kommen. Bei Dreisat ist sein Film heute Abend um 21.05 Uhr zu sehen und der Autor ist nun zu mir ins Studio gekommen. Guten Morgen, Herr Ginzel.
Hallo.
Wie war denn die Kirche in der DDR in die Gesellschaft eingebettet?
Das kann man so einfach gar nicht beantworten. Die Kirche in der DDR hatte einen ganz einzigartigen Status, und zwar beide Kirchen, die evangelische wie die katholische. Sie hatten auf der einen Seite mehr Freiheit als alle anderen Kirchen in den kommunistischen Staaten. Aber gerade deswegen wurden sie auch mit Misstrauen beobachtet, weil sie nämlich als einzige Institution intensivste Kontakte zu den Westkirchen unterhielten. Personell, mit Reisen hin und her und natürlich auch finanziell.
Der Staat betrachtete sie als fremde Macht im eigenen Land.
Ja.
Was ist darunter zu verstehen?
Als eine Macht, die man einerseits braucht, die man instrumentalisieren wollte.
Wofür brauchte man die Kirche?
Die DDR wollte ja Anerkennung im Westen haben. Sie wollte ja Anerkennung, sie wollte in die UNO rein. Und das vergleichsweise moderate Verhalten gegenüber der Kirche, nach außen zumindest, signalisierte, dies ist ein freiheitlicher Staat. Hier ist Freiheit, hier wird die KSZE-Charta eingehalten. Gleichzeitig waren die Kirchenvertreter als Vertreter ja auch der DDR im Ausland und vertraten eben jetzt nicht nur die Christen in der DDR, sondern indirekt damit auch den Staat DDR.
Später hieß es dann Kirche im Sozialismus. War es ernst gemeint oder war es die Repression, die dazu führte?
Nein, das war ernst gemeint. Das ist natürlich schon wieder ein anderes Stadium. Das muss man natürlich sehen. Erstens, man ist davon ausgegangen, die DDR gibt es, die wird es immer geben. So wie es die Blöcke immer geben wird. Man ahnte nicht, dass sich das ändert. Man war mit der Diktatur nicht einverstanden, aber man war einverstanden damit, dass es zwei deutsche Staaten gibt, dass sie zum Teil dann natürlich übers Ziel hinausgeschossen haben und willfährige Diener der Diktatur wurden. Im Einzelfall ist dann natürlich auch richtig.
Kommen wir mal zu einem solchen Einzelfall. Von Schnur haben wir schon gesprochen am Anfang. Was ist ihm denn genau vorzuwerfen?
Wolfgang Schnur ist jemand, der DDR und dem Sozialismus zutiefst dankbar war, verbunden war und der sich nun beweisen wollte, der seinem Staat, seinem System dienen wollte und der dann das Gefühl hatte, dass er das als Spitzel für die Stasi innerhalb der Gremien der evangelischen Kirche am besten machen konnte. Er hat sukzessive Karriere gemacht. Sie müssen ja sehen, das Ministerium für Staatssicherheit war ja eine außerordentlich taffe Truppe. Sie waren geschult, sie hatten eigene Hochschulen. Wenn sie dort Karriere machen wollten, mussten sie Diplomarbeiten, eventuell sogar Doktorarbeiten schreiben. Es gibt eine Fülle von wissenschaftlicher Literatur über die Technik des Spitzeltums, entstanden im MFS. Ich habe ihn auch gefragt, sagen Sie mal, wie kann das sein? Also einerseits erzählen Sie mir vom lieben Gott und wie wunderbar und wir haben gebetet, das ist ja alles herrlich. Und gleichzeitig gehen sie anschließend hin und verraten das Bodenpersonal des lieben Gottes. Und da sagt er, und das ist etwas Seltenes, was ich anerkenne, zu dem, was ich getan habe, gehört der Verrat.
1990, da ist Schnur ja sozusagen enttarnt worden, er hat nichts selbst dazu
beigetragen. Er ist verraten worden von seinen alten Genossen. Die waren natürlich sauer, dass der sozusagen sich jetzt auf die Bürgerrechtsbewegung geschlagen hat. Das hat er übrigens wirklich gemeint, das sind ja auch gespaltene Persönlichkeiten. Und er war zum Schluss eben sozusagen jemand, der sich identifizierte mit der Bürgerrechtsbewegung, mit dem Kampf um eine neue DDR. Und er wäre Ministerpräsident geworden, da steht gar kein Zweifel. De Maizière ist erst in den Bereich des Kandidaten sozusagen gerückt, nachdem die alten MFS-Genossen ihren ehemaligen IM verraten haben.
Es gibt in dem Film noch zwei weitere Fälle, die bebildern so das Verhältnis zwischen Kirche und Stasi. Das ist einmal Dompropst Hanisch aus Leipzig und Hans-Martin Harder, Konsistorialpräsident, also die beiden, die mussten ja von Amts wegen mit der Stasi zu tun haben, mit den staatlichen Stellen überhaupt reden. Warum und worüber haben die eigentlich miteinander gesprochen?
Also Harder steht dafür, Konsistorialpräsident, einer der mächtigsten Verwaltungsbosse der evangelischen Kirche, vor allen Dingen der Boss in seiner Mecklenburg-Vorpommerschen Kirche. Der sagt, anders ging es gar nicht, bei bestimmten Fällen musste ich zur Stasi gehen und nur über die Stasi habe ich irgendetwas bewirken können. Die evangelische hat gesagt, grundsätzlich keine Kontakte zur Stasi. Die katholische Kirche hat gesagt, wenn das alles schon so schwierig ist und wir sehen das Chaos auf der evangelischen Seite, dann machen wir als eine Hierarchie, als eine quasi autoritäre Organisation von oben nach unten durchorganisiert, das so, wie wir das bei uns üblich ist, wir beauftragen, der und kein anderer. Und dann hat man ein abgestuftes Verfahren gehabt und Herr Hanisch war dann einer der Beauftragten. Auf die Art und Weise hat man mit der Stasi gesprochen und der Herr Bischof hat trotzdem nicht damit gesprochen, nur sein Beauftragter.
Aber allen Beteiligten war schon klar, dass die Stasi sozusagen bis in die kleinste Gliederung hinein alles wusste.
Ja, und vor allen Dingen, man fragt sich natürlich, ist die Naivität, die viele glauben, die viele darstellen, sagt, ja, ich habe keine Geheimnisse verraten. Wir machen in dem Film sehr deutlich, das ist einfach Unsinn. Die Staatssicherheit hat aus allem Brosamen gezogen. Vor allen Dingen, sie wussten doch gar nicht, wo überall IMs waren. Sehen Sie, eine große evangelische Synode wurde von der Staatssicherheit vorbereitet, indem es Einsatzgruppen, so wörtlich, also man hätte im Grunde genommen Staat der Antifaschisten glauben müssen, ein solcher Begriff aus dem Unmenschentum sei tabu, man hat eine Einsatzgruppe gegründet. Das waren bis zu 20 hochrangige Stasi-Offiziere und hat dann inoffizielle Mitarbeiter aus dem Bereich der Kirchenpresse, der Kirchenverwaltung, aus dem Bereich der Pfarrerschaft zusammengezogen, die voneinander ja nichts wussten, die instruiert wurden. Auf diese Art und Weise waren dann unter 60, 70 Synodalen vielleicht 10, 20 inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das heißt, man hat mitdiskutiert und man hat mitgewählt. Das heißt, wie weit der Einfluss der Staatssicherheit auf die Gestaltung der Kirchen wirklich ging, ist ein nach wie vor umstrittener Fall. Eins ist interessant. Das ganze Wissen, der ganze Einfluss hat nicht verhindert, dass über die Kirchen genau das passierte, wovor die Stasi 20 Jahre Angst hatte, nämlich die Auflösung, die Unterhöhlung dieses doktrinären, diktatorischen Staates.
Die Verstrickung für Gott und die Stasi, so heißt der Film von Günther Bernd Ginzel, der heute Abend um 21.05 Uhr auf Dreisat läuft. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke auch.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Stefan Einlein einen schönen guten Morgen. Sie sind Arbeitnehmer zweiter Klasse und schon jetzt die ersten Opfer der Wirtschafts- und Finanzkrise. Leiharbeiter, zu Tausenden verlieren sie in diesen Tagen ihre Jobs. Von BMW bis Volkswagen, vor allem in der Autobranche, sind Leiharbeiter nicht mehr gefragt. Für manche ist die Leih- oder Zeitarbeit aber auch eine Chance für einen Wiedereinstieg in den Beruf. Viele sind bereit, Lohnabstriche und Unsicherheit zu akzeptieren, nur um wieder am Arbeitsleben teilnehmen zu können. Eine Reportage aus Berlin von Verena Kemner.
Martina Albrecht ist 47 Jahre alt, Sekretärin mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Nach langer Krankheit schickt der Arbeitgeber ihr die Kündigung. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Die Berlinerin schreibt Bewerbungen, sucht im Internet und stößt auf unzählige Angebote von Zeitarbeitsfirmen. 750.000 Leiharbeiter gibt es derzeit bundesweit. Dass sie selbst einmal dazugehören würde, hätte sich Martina Albrecht früher nicht vorstellen können. Die Branche hat ein denkbar schlechtes Image. Der Bruttodurchschnittslohn liegt bei etwa 1.200 Euro.
Ich war ein bisschen irritiert über die Zeitarbeitsfirmen, weil die ein schlechtes Image hatten. Aber für mich war es ein Rettungsanker. Ich habe gesagt, du versuchst es einfach, weil ich weiter arbeiten will. Ich bin jetzt fast 30 Jahre im Beruf und wollte einfach keine Lücke in meinem Lebenslauf haben. Und da habe ich gesagt, nein, du versuchst es einfach, weil ich arbeiten möchte.
Auf eine Vermittlung durch die Arbeitsagentur wollte sie sich nicht verlassen. So arbeitet sie seit einigen Wochen für die Firma S&W Personaldienstleistungen an der Berliner Friedrichstraße. In deren Kundenkartei stehen etwa 150 Leiharbeiter. Sie arbeiten als Krankenpfleger, OP-Schwestern, Verkäufer, in der Buchhaltung, in Callcentern. Die meisten haben einen Bürojob, wie Martina Albrecht. Sie fühlt sich von der kleinen Zeitarbeitsfirma gut betreut.
Die Zeitarbeitsfirma sagt ja, es ist eine Firma da, die mich haben möchte. Und dann gehe ich zu einem Vorstellungsgespräch. So war es jetzt beim letzten Mal. Die Stelle war halt befristet. Ja, es ist spannend, weil man immer hofft, man wird übernommen. Da war es befristet für ein halbes Jahr wegen Mutterschaftsvertretung, aber man bleibt im Beruf. Und das ist für mich sehr wichtig.
Sie glaubt fest daran, dass sie eines Tages einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschreiben kann. Mit dieser Hoffnung kann Martina Albrecht den niedrigen Lohn als Leiharbeiterin besser ertragen. Klar, auch sie liest täglich die Schlagzeilen über Finanzkrise und drohende Rezession, doch ihr Optimismus ist ungebrochen.
Man muss nach vorne gucken, man darf nicht zurückblicken, auf keinen Fall. Also sicherlich sind die Geldeinbußen ja da, ist unbestritten, auch für jeden, auch der das jetzt hört wahrscheinlich. Aber man muss auch dafür kämpfen, dass man auch seinen Lebensstandard, den man sich geschaffen hat in den Jahren, auch hält. Und dazu kann man auch selber beitragen, indem man motiviert zur Arbeit geht.
Über ihr monatliches Einkommen schweigt sie lieber. Leiharbeit, besser als arbeitslos, aber kein Dauerzustand.
Genau, also ich bin ja jetzt auch hier im Büro direkt bei Herrn Schumacher beschäftigt, weil er im Moment kein Einsatzgebiet für mich hat. Und das ist mir wichtiger, habe ich ihm heute Morgen nochmal gesagt. Ich bin lieber hier als zu Hause.
Ihr Chef Arndt Schumacher hat jahrelange Erfahrung als Vermittler bei der Arbeitsagentur. Als Unternehmer macht er nun vieles anders, ist stolz auf die sehr persönliche Betreuung von Firmen und Leiharbeitern.
Zum Beispiel in der Zeitarbeit muss man natürlich sehr flexibel sein, aber nicht jeder passt auf jede Stelle. In einer Bank muss man vielleicht distinguiert sein, in einem Bauingenieurbüro kann man ein bisschen kräftiger in der Ansprache sein. Also jeder passt nicht auf jede Stelle und das ist eben die Besonderheit von uns als privaten Vermittlern, dass wir also gucken, wer passt wohin.
In den Büroräumen an der Friedrichstraße sichten er und vier Mitarbeiter täglich neue Bewerbungen. Die Vermittlungsquote liegt bei 80%, sagt Arndt Schumacher. Von einer Finanzkrise spürt er nichts. Doch der Firmenchef weiß, in der Krise trifft es zuerst die Leiharbeiter.
Gegen diese Angst kann man ja nichts machen, weil die ja teilweise auch geschürt wird. Aber ich halte die für unbegründet. Andererseits muss man natürlich sehen, dass wir als Zeitarbeitsunternehmen auch tatsächlich die Ersten sind, die freigesetzt werden. Aber unsere Verantwortung liegt ja darin, Folgeaufträge zu suchen.
Nur einige hundert Meter weiter das Büro von Ludger Hinsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes für Zeitarbeit. Seine Prognose?
Die Branche hatte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt mit Wachstumsraten im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Das wird so auf gar keinen Fall weitergehen. Wir rechnen weiterhin damit, dass es ein Wachstum gibt, aber ein deutlich abgeschwächtes Wachstum. Das ist vor allen Dingen deswegen deutlich abgeschwächt, weil wir in einigen Branchen, vor allen Dingen in der Automobilindustrie und den Zulieferbetrieben, ganz erhebliche Schwierigkeiten haben. Dort ist es durchaus auch denkbar, dass es zu einem Beschäftigungsabbau kommt, der auch die Zeitarbeit betrifft.
400 Leiharbeiter bei BMW in Leipzig haben bereits ihre Kündigung, anders bei den Siemens-Werken in Berlin. Dort werden laut IG Metall Leiharbeiter eingestellt. Auch im Maschinenbau und in der Elektroindustrie seien die Auftragsbücher voll. An vielen Produktionsstandorten ist inzwischen mindestens jeder dritte Arbeitnehmer ein Leiharbeiter, so wie dieser gelernte Elektriker. Namen und Arbeitgeber will der Schichtarbeiter nicht verraten. Sein Gehalt liegt knapp über dem Hartz-IV-Satz. Für 27 Urlaubstage im Jahr bekommt er 150 Euro Urlaubsgeld. Seit 5 Jahren ist er als Leiharbeiter in der Produktion einer großen deutschen Firma tätig. Er will sich nicht damit abfinden, dass seine Arbeit unter Sachkosten abgerechnet wird.
Ganz viele Kollegen haben am Arbeitsplatz keinen persönlichen Platz mehr. Das heißt, da gibt es kein Sozialfach oder sonst wie. Die Sozialräume werden nicht ausgebaut wegen Leiharbeiter, obwohl sie völlig überfüllt sind, weil es sind ja keine Arbeiter, es sind ja Wareneinsatzkosten. Wir werden also nicht als Menschen abgerechnet, sondern als Ware.
Von heute auf morgen könne er versetzt oder gekündigt werden. An die Angst um den Arbeitsplatz hat er sich längst gewöhnt. Nicht aber daran, dass seine fest angestellten Kollegen ihn als Konkurrenten sehen. Er wünscht sich Solidarität.
Dass also auch die Feste irgendwann sagen, so geht man mit Leiharbeitern nicht um. Das sind Kollegen wie du und ich. Und die haben auch als Mensch ganz genau die gleichen Rechte, egal was jetzt irgendwelche Gesetze sagen.
Er hat sich damit abgefunden, dass er als Leiharbeiter in Rente geht.
Das heißt, ich habe jetzt wirtschaftlich eigentlich, der Vorteil ist marginal, aber ich habe den Stolz, dass ich von meiner eigenen Arbeit lebe. Und ich habe Kollegen, ich habe ein soziales Leben auf der Arbeit. Das ist ja auch was ganz Wichtiges.
Leiharbeiter, die Zweiklassengesellschaft in den Betrieben. Ein Beitrag von Verena Kemner. Es wird 7.58 Uhr in 2 Minuten, die Nachrichten um 8 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. In Polen und Frankreich wird heute an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 90 Jahren erinnert. Bundeskanzlerin Merkel reist auf Einladung des polnischen Präsidenten Kaczynski zu einer Gedenkveranstaltung nach Warschau. Polen begeht gleichzeitig seinen Unabhängigkeitstag. In Frankreich findet der zentrale Festakt mit Staatschef Sarkozy, EU-Kommissionspräsident Barroso und weiteren Gästen aus dem Ausland in der Gedenkstätte Douaumont in Lothringen statt. Deutschland wird von Bundesratspräsident Müller vertreten.
Deutschlandfunk.
Neun Uhr, die Nachrichten.
Und nun, meine Damen und Herren, das Kalenderblatt. Heute vor 15 Jahren wurde die Neue Wache in Berlin als zentrale Gedenkstätte eingeweiht. Hören Sie dazu einen Beitrag von Otto Langels.
Zwei Soldaten hatten Ehrenposten bezogen vor der Neuen Wache und die fünf Repräsentanten der Verfassungsorgane schritten barhäuptig auf die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik zu für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Es regnete in Strömen, als die Ehrengäste, darunter Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl, am 14. November 1993 die Neue Wache ihrer neuen Bestimmung übergaben. Die Umwandlung der einstigen preußischen Haupt- und Königswache in eine zentrale Gedenkstätte war umstritten und der, vorläufig, letzte Akt in der wechselvollen Geschichte des Gebäudes. In den Jahren 1816 bis 1818 hatte Karl Friedrich Schinkel die neue Wache unter den Linden im Zentrum Berlins errichtet. Der eingeschossige quadratische Bau mit vorgelagerter dorischer Säulenhalle gilt als Meisterwerk klassizistischer Architektur und diente ein Jahrhundert lang als militärisches Wachlokal. 1930 entschied dann die preußische Regierung, die neue Wache in ein Ehrenmal für die im Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten umzuwandeln. Der Architekt Heinrich Tessenow entwarf unter einer neuen runden Deckenöffnung einen großen kahlen Gedenkraum. Im Zentrum ein hoher schwarzer Granitquader mit Eichenkranz. 1933 erhob das NS-Regime die neue Wache zum Reichsehrenmal und inszenierte dort pompöse Heldengedenktage. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte die DDR-Regierung nicht auf die symbolische Bedeutung des Ortes verzichten und erklärte das Gebäude zum Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Militarismus. 1969 erfolgte eine aufwendige Umgestaltung des Innenraums. Der antimilitaristischen Widmung widersprach der regelmäßige feierliche Aufzug des Wachregiments der Nationalen Volksarmee.
Zur Ehrung der Opfer des Faschismus und Militarismus. Achtung, präsentiert das Gewehr!
Nach der deutschen Einheit setzte Bundeskanzler Helmut Kohl seine Idee durch, den Innenraum der neuen Wache nach den Plänen Heinrich Tessenows zu rekonstruieren, ohne die kunsthistorische Debatte über Form, Sinn und Wirkung einer Gedenkstätte im ausgehenden 20. Jahrhundert zu berücksichtigen. Allerdings sollte der Granitquader durch eine stark vergrößerte Replik der Käthe-Kollwitz-Skulptur »Mutter mit totem Sohn« ersetzt werden. Gegen dieses Vorhaben gab es zahlreiche Einwände, unter anderem von dem Bielefelder Historiker Reinhard Koselleck.
Die Pietà der Kollwitz ist ein Intimdenkmal, wenn die Plastik der Kollwitz aufgebläht wird zu einem menschlichen Normalmaß, dann rückt die Pietà ein in die normale Serie der Kriegerdenkmäler, wo die überlebende Mutter ihren gefallenen Sohn betrauert.
Ohne größeres Aufsehen legen seitdem ausländische Gäste bei einem Staatsbesuch bzw. Repräsentanten der Bundesrepublik am Volkstrauertag in der Neuen Wache Kränze nieder.
Otto Langels erinnerte an die Einweihung der Neuen Wache als zentrale Gedenkstätte heute vor 15 Jahren. Sie können diese Sendung auch im Internet nachhören unter www.deradio.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 333. Österreich ist ebenso wie Deutschland eine Bundesrepublik, ist aber viel kleiner und besteht nur aus 9 Bundesländern. Das größte ist Wien mit 1.600.000 Einwohnern, das kleinste Vorarlberg mit 365.000. Österreich ist etwas größer als Tschechien, aber etwas kleiner als Portugal. Die Entfernung zwischen dem westlichsten und dem östlichsten Punkt beträgt 573 Kilometer. Zu den 8 Nachbarstaaten gehören auch Deutschland und die Schweiz. Unter den 8,3 Millionen Einwohnern sind auch Slowenen, Kroaten, Ungarn und Tschechen. Die Donau fließt 350 Kilometer durch Österreich. Wenn man von Österreich spricht, denkt man vor allem an die schöne Landschaft, Wien und die schöne blaue Donau. Aber Österreich ist auch ein Industrieland und zu den Streitthemen der Österreicher gehört auch, ob man die Donau noch besser für die Schifffahrt ausbauen soll. In der Landwirtschaft sind nur noch 5% aller Berufstätigen beschäftigt. Für Touristen ist die Schweiz am attraktivsten, aber dann kommt schon Österreich und danach erst Deutschland. Nach Österreich kommen jedes Jahr 30 Millionen. Seit 1995 gehört Österreich zur Europäischen Union. 1994 waren bei einer Volksabstimmung 2/3 der Bevölkerung für den Beitritt zur EU, aber jetzt finden das nur noch 28% gut. Das scheint daran zu liegen, dass viele Politiker in den beiden Jahrzehnten, die auf den Beitritt folgten, bei Schwierigkeiten oft gesagt haben, daran seien die Beamten der EU in Brüssel schuld. Beispielsweise fahren durch Tirol zu viel LKWs. Deshalb ist man bei der Tiroler Landesregierung auf die Idee gekommen, ausländischen LKWs die Durchfahrt zu verbieten. Das widersprach natürlich den EU-Verträgen, denn das hätte dem freien Wettbewerb in der EU geschadet. Daraufhin hat man im Wahlkampf aber gesagt, das sei ein Justizskandal und das Ende des Rechtsstaats, vielleicht sogar das Ende jeder Demokratie in Europa. Die meisten Österreicher wissen aber, dass ihnen Europa Sicherheit und Frieden bietet. Und haben auch begriffen, dass sie bei den guten Beziehungen zu Südosteuropa auch viel der EU verdanken. Die Wirtschaft ist gewachsen und von den 30 Staaten in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist Österreich das siebtreichste und könnte bald die Schweiz überholen. Trotzdem haben viele Angst vor einer Inflation und sagen, dass alles immer teurer wird. 80-90% sagen, dass sie die steigenden Preise als Einschränkung ihrer Lebensbedingungen empfinden. Diese Empfindung ist aber subjektiv. Objektiv geht es ihnen besser als je, das zeigt jede volkswirtschaftliche Analyse. Das Wirtschaftswachstum wird jedoch dadurch gefährdet, dass es für hochqualifizierte Tätigkeiten an Bewerbern mangelt. Das hängt mit dem demografischen Wandel zusammen. Wie in vielen anderen Ländern auch, steigt der Anteil alter Leute an der Bevölkerung, weil 100 Österreicherinnen nur noch 141 Kinder bekommen. Um den Bevölkerungsstand zu halten, müsste jede Frau aber 2 Kinder bekommen. Deshalb gibt es viele Vorschläge zur Unterstützung von Familien, um langfristig ein stabiles Wirtschaftswachstum zu erhalten. Seit 2002 gibt es schon ein Kinderbetreuungsgeld von 436 Euro im Monat bis zum Alter von 3 Jahren. Und das will man nur noch erhöhen. Und für das letzte Jahr im Kindergarten, ehe die Kinder in die Schule kommen, sollen die Eltern nichts mehr zu bezahlen brauchen. Dass dadurch die Geburtenzahl steigt, ist aber unwahrscheinlich, denn jede zweite Ehe wird geschieden. Deshalb ist Österreich ein Einwanderungsland. In Wien leben besonders viel Tschechen, in Kärnten Slowenen und im Burgenland Ungarn und Kroaten, von denen die meisten dort geboren sind und Deutsch können, aber jetzt kommen viele, die meisten Österreicher als Belastung empfinden. Man hat sogar vorgeschlagen, bei der Krankenversicherung medizinische Sonderleistungen den österreichischen Staatsbürgern vorzubehalten und für die Gastarbeiter eine Extraversicherung einzuführen, die nur noch das Nötigste bezahlt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 333. Danke.